Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
Und diesen Logenplatz habt ihr immer mit uns und mit Stefan, der im Studio ist. Hallo, schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Fabian, hallo.
Also wir haben heute wieder Filme dabei und zwar zwei sind es heute.
Ja, zwei Filme,
genau. Weil du über den einen wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher sprichst und der dir ziemlich gut gefallen hat.
Ich würde über beide gerne ausführlich sprechen, deshalb heute nur zwei, weil die beide, also sie könnten unterschiedlicher nicht sein und deshalb passen sie so gut zusammen.
Wunderbar, dann wollen wir mal vorne das Inhaltsverzeichnis machen.
Wir sprechen heute über Rocketman, die Biografie oder anders, das Biografie-Musical über Sir Elton John, und wir sprechen über Große Monster hauen sich die Fresse dick. Teil 2. Godzilla 2.
Wunderbar.
King of Monsters.
King of Monsters. Ganz kurzer Ausflug zu Netflix.
Ja.
In Netflix kann man ja sagen, ist irgendwie alles neu, was du noch nicht gesehen hast. Also ich habe es gerade mit dir geklärt. Du meinst, ist schon älter. Bald kommt aber wohl die vierte Staffel raus. The Last Kingdom.
The Last Kingdom, ja genau. Es gibt so viel auf Netflix zu sehen. Ne? Es gibt, jetzt haben sich die Leute ja gerade aufgeregt, die haben ja gerade den Preis angehoben, ne? von 10 Euro auf 12 Euro oder was.
Ja, ich zahle auch mehr, weil ich UHD nehme, das ist dann noch teurer.
Ja, genau. Als wenn du in deinem Alter noch den Unterschied feststellen
könntest. Ich habe -7 Dioptrien, ich brauche ein klares Bild.
Ja, verstehe. Ja, genau. Aber ich habe das deshalb jetzt gerade gesagt, weil man muss sich ja wirklich mal überlegen, was die für High-End-Produktion haben. Ne? Die haben natürlich ein riesen Budget, mit dem sie arbeiten können. Netflix und auch die Konkurrenz jetzt HBO oder eben Amazon und so weiter, ne? Also je nachdem, wo die vertrieben werden, die haben große Budgets und das ist das Tolle an diesen Anbietern. Du kannst halt hingehen und sagen, ich habe eine wahnsinnig gute Idee für eine Serie und es geht um Außerirdische und Gummibärchen.
Mhm. Ja, super, sagen, gut, hier sind
20 Millionen, mach mal.
Ja, das ist schon toll, also für Filmschaffende ist das super.
Deswegen würde ich sagen, also für die, die sich aufgeregt haben von 10 auf 12 Euro, klar, 2 Euro im Monat mehr ist natürlich Geld, ja klar, ist logisch, aber trotzdem, ey, das, was man dafür bekommt, wir haben ja schon mal drüber geredet, da ist ja so viel mehr, als man sieht durch die Algorithmen, ne? Die haben ja noch viel mehr anzubieten. Und du hast jetzt vorgeschlagen, über The Last Kingdom zu reden, und das ist eben witzigerweise eine Serie, die ich noch nicht gesehen habe.
Ich glaube, die ist ganz gut für so Game of Thrones Junkies, die jetzt irgendwie nichts Neues mehr bekommen. Spielt so um 800 in England, da geht es um Sachsen, um Dänen, und es fließt viel Blut, es gibt viele Schlachten, viele Tote. Es ist halt nur so ein bisschen historischer und nicht so ganz Fantasy.
Ja, genau, aber es ist halt eine wahnsinnig aufwendige Produktion, und ich habe halt rausgefunden, dass tatsächlich zwischen der zweiten und der dritten Staffel, da haben die 2 Jahre gebraucht. Also das ist ja auch schon, ne? Das ist auch schon Game of Thrones Level, ne?
Richtig.
Beziehungsweise Kinofilm-Level.
Nee, und daran sieht man, ist auch wirklich gut gemacht. Also diese Serien werden ja immer aufwendiger. Das ist ja das Tolle, weil halt auch mehr Geld dahinter steckt. Tolle Regisseure, tolle Schauspieler. Ich finde, man sieht auch oft neue Schauspieler in diesen ganzen Netflix,
Sky und sonstigen Serien. Was ich immer gut finde, erstmal grundsätzlich, weil, also nichts gegen die beliebten Schauspieler, aber wenn du immer dieselben Hackfressen siehst, ne, dann ist es halt irgendwann so, denkst du, ach, ja, dann gucke ich lieber doch nochmal eine alte Folge Friends. Und du bingst jetzt quasi Staffel 1, 2 und 3. Bist du jetzt damit schon durch?
Ich bin, glaube ich, fast durch, ja. Das ist ja immer so, wenn man eine Serie guckt, dann bleibt man hängen und guckt ein Ding nach dem anderen. Das finde ich aber bei Netflix auch gut. Du kannst immer durchseppen, ohne den Abspann und Vorspann zu sehen.
Ja, ne? Ja, das ist ja praktisch. Das bietet ja nun schon mittlerweile so gut wie jeder an. Für alle, die The Last Kingdom schauen, freut mich für euch. Ich werde mir das dann vielleicht auch mal angucken, wenn ich irgendwo Zeit gewinne in der Lotterie und mir das anschauen. Jetzt die vierte Staffel ist natürlich in Produktion jetzt gerade, beziehungsweise in der Postproduktion, und soll Ende dieses Jahres dann halt kommen. Und ich bin gespannt. Ich würde am liebsten wissen, dass die vierte Staffel die letzte ist. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber dann wüsste ich, oh cool, dann kann ich mir jetzt 4 Staffeln hintereinander angucken und dann ist das durch, Stück, und dann muss ich nicht warten, bis die nächste kommt, weil manchmal habe auch ich keine Geduld mehr.
Na, wir wissen ja auch, dass wenn etwas gut läuft, dass dann gerne noch eine Staffel hinterherkommt.
Und noch eine und noch eine und noch eine. Naja, ich weiß.
Gut, dann kommen wir mal zu den aktuellen Filmen der Woche, und wir starten mit Sir Elton John und bleiben quasi in England.
Sozusagen. Wobei ja Sir Elton John seinen großen Durchbruch in Amerika hatte. So, Rocketman. Viele Jahre in der Entwicklung gewesen. Elton John hat ja wirklich also lange an diesem Projekt gearbeitet. Er produziert halt auch selber mit. Er und sein Partner haben auch mitproduziert. Und dann hat er bei den Dreharbeiten zu Kingsman, der hat ja beim zweiten Teil mitgespielt, Elton John, da hat er eben den jungen Taron Egerton kennengelernt. Der wird nicht Egerton ausgesprochen, sondern Egerton. Und fand ihn so toll und hat gesagt, Mensch, also ich glaube, du solltest mich spielen. Und das tut er auch. Und das macht er wahnsinnig gut. Und Rocketman hat einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber von Bohemian Rhapsody. Die Verbindung zwischen diesen beiden Filmen, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. hat einen ganz, ganz großen Vorteil, dass Taron Egerton alles selber singt.
Nicht schlecht, mein Lieber.
Und ganz ehrlich, also, das ist wirklich klasse, wie der das macht. Und es hilft einem Film so viel. Rami Malek, sein Oscar verdient.
Ja, absolut, ne? Absolut gespielt, verdient.
Ja. Aber er hat ja nicht selber gesungen. Mhm. Viele Leute haben das gedacht, tatsächlich. Und das war auch ein Teil der Performance. Er hat es so gut gemacht, dass die Leute dachten, oh, der singt ja wohl gerade. Mhm. Hat er aber nicht. Das waren entweder alte Aufnahmen von Freddie Mercury, die bearbeitet wurden. Beziehungsweise es war ein Sänger, ein anderer Sänger, ein Mensch, der jetzt noch lebt, der so klingt wie Freddie Mercury. Und das wurde dann halt benutzt. In diesem Fall also singt Taron Egerton alles selber. Und das ist dann so toll, weil halt eben du kannst...
authentischer dadurch, ne?
Authentischer. Genau, du kannst also genau jede Szene, du kannst direkt vom Dialog direkt in den Song gehen und so weiter. Und das macht es halt aus. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Klugscheißer, Puristen und die Hyperfans, die in diesem Film sitzen, könnten dann sagen, aber Moment mal, also Daniel oder der Song oder auch Candle in the Wind, das ist ja erst viel später geschrieben worden oder auch nicht dann und so bla bla bla, das stimmt ja chronologisch schon wieder nicht, so wie bei Bohemian Rhapsody ja halt, ne?
Er, ja, da war
das auch mit AIDS hat er ja nicht direkt vor Live Aid den anderen, bla bla bla. Es ist ein Musical. Das ist ein Musical. Die genaue Bezeichnung ist tatsächlich Biografie Fantasy Musical.
Ach so, das habe ich aber auch noch nie gehört.
Ja, ja, das ist aber einfach nur ein fancy Weg zu sagen, das ist halt also wirklich, also mit der Vorstellungskraft des Protagonisten arbeitet halt ganz viel.
Gut, es ist halt nicht autobiografisch im Detail. Genau.
Genau, also sind Sachen verändert worden, eben um die Dramaturgie des Stoffes voranzutreiben. Der Film beginnt damit, dass Elton John halt in die Klinik geht, halt in Rehab geht, ne, in Amerika und sagt halt so, ich bin ein Alkoholsüchtiger, ein Kokainsüchtiger, ein Sexsüchtiger, Tabletten, Gras, weiß ich was alles und ich muss mein Leben jetzt aufräumen. Und von da aus arbeitet sich der Weg, also er redet dann über seine Kindheit und arbeitet sich dann halt durch sein Leben und wen er alles getroffen hat, mit wem er zusammengearbeitet hat. Es zeigt, was er für Probleme mit seiner Familie hatte, mit seinem Vater, der ein Kriegsveteran war, der halt keine Liebe zeigen konnte, jedenfalls nicht in dieser Familie. Der hat eine andere Filiale aufgemacht, Spoiler Alert. der hat nicht nur zu lachen gehabt, Elton John. Und natürlich dann ganz wichtig in dem Film, die Begegnung mit Bernie Taupin.
Bernie Taupin?
Ja, dann bist du Elton?
Ja.
Hi.
Also das ist mein Künstlername.
Ah, du kannst mir ja deinen richtigen Namen verraten, wenn wir uns besser kennen.
Ganz, ganz kurzer Ausschnitt nur. Jamie Bell spielt Bernie Taupin. Und für die, die es vielleicht nicht wissen, du weißt es selbstverständlich, Bernie Taupin und Elton John gehören zusammen wie Lennon McCartney. Wobei in diesem Fall halt ja Lennon McCartney, da hat jeder mal gesungen. Und Bernie Taupin hat nie gesungen, außer privat, vielleicht in der Badewanne oder in der Dusche, hat aber immer die Songtexte geschrieben und tut das auch nach 50 Jahren immer noch.
Wahnsinn.
Und die haben sich professionell nie in der Wolle gehabt, nie.
Toll.
Das ist
wirklich einmalig.
Das ist wirklich einmalig. Also privat haben sie natürlich auch mal gefetzt, ne? Irgendwie, hey, das ist mein Kokain. aber professionell haben sie halt immer wahnsinnig gut zusammengearbeitet. Und Jamie Bell, den wir aus Billy Elliot zum Beispiel kennen, damals hat er seinen Durchbruch gehabt, spielt Bernie Taupin und spielt das auch wirklich, wirklich toll. Und das ist das Schöne an diesem Musical, dass die Songs nicht einfach, also da geht dann Elton nicht einfach auf die Bühne und singt sein Lied, sondern bestimmte Songs werden richtig, wie das in einem Musical zu sein hat, in die Geschichte eingebunden. Da gibt es dann eine Szene in einem Lokal. Bernie Taupin und Elton John haben sich gestritten und Bernie Taupin, witzigerweise, der nie gesungen hat, singt aber Goodbye Yellow Brick Road. Mhm. Und der Text in dem Fall passt halt total auf ihn, weil er halt sagt, Mensch, wäre ich mal zu Hause geblieben und hätte mir den ganzen Mist hier nicht gegeben und such dir doch einen anderen und du bist ja gar nicht mehr zu retten, wann kommst du denn mal wieder runter? Ne? When are you gonna come down? Und so weiter.
Du kannst ja noch als Sänger durchstarten, glaube ich.
Auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut gemacht.
Ich verstehe, das ist so, also immer ausgehend von dieser Psychotherapie, in der Elton John sitzt, in der Klinik, genau. Und von da aus erzählt er die Geschichte.
Genau, das ist der rote Faden, okay. Der sich durch den Film zieht, dass man dann immer wieder in diesen Raum schaltet, in dem er halt sitzt. Mhm. Schaltet ist gut. Wir schalten zurück in die,
in die Psychotherapie von Elton John.
Zu den anonymen Alkoholikern und Und da tauchen dann halt auch immer wieder Figuren auch in diesem Raum auf und unterhalten sich direkt mit ihm. Und das ist der Regisseur Dexter Fletcher. Machen wir die Klammer jetzt kurz mal auf. Der Regisseur Dexter Fletcher ist auch Schauspieler.
Das ist aber auch eine Wortübung, ne? Sag nochmal den Namen.
Dexter Fletcher.
Dexter Fletcher, Dexter Fletcher, Dexter Fletcher.
Naja, gut, weiter geht's. Der hat jetzt hier wirklich wahnsinnig gute Arbeit abgeliefert. Dexter Fletcher hat interessanterweise auch, na, Bohemian Rhapsody gemacht.
Ach, da, jetzt kommt der Bogen.
Jetzt nicht kommt schlecht. Der Bogen. Also was heißt gemacht? Bryan Singer ist ja aus Gründen gekündigt worden, also ist in der Versenkung verschwunden an dem Projekt Bohemian Rhapsody wegen der Skandale, ne, Sexskandale und so weiter. Und da ist Dexter Fletcher geholt worden, beziehungsweise also nochmal gefragt worden. Er war, glaube ich, am Anfang des Projektes mal dabei, dann ist er ausgestiegen, weil halt irgendwie nicht so geklappt hat, wie er das wollte. Und dann haben sie ihn aber zugegangen und gesagt, bitte, du musst unseren Film retten. Ja. Und das hat er ja exorbitant getan.
Das hat er exorbitant getan, auf jeden Fall.
Und jetzt hier haben sie wirklich gesagt, so Dexter, also wir sind dann jetzt doch der Meinung, du kannst das alles ganz gut, mach dein Ding. Und das macht er. Also dieser Mann hat ein Feingefühl, weil er auch Schauspieler ist oder war, für Szenen, für Musicals interessanterweise wirklich sehr. Also er benutzt da wirklich Sachen. Wenn ich Musical sage, meine ich wirklich, es gibt eine Szene in der Kneipe und es läuft natürlich Saturday Night's All Right for Fighting, ne? Und dann gibt es halt eine Prügelei und daraus gibt es dann, dann landen die plötzlich auf dem Jahrmarkt und dann mit wirklich tanzende Menschen auf der Straße. Und singen und sowas und wirklich, wie man das aus dem alten Hollywood-Musical kennt. Und es funktioniert so gut, eben auch wieder, kommen wir wieder darauf, dass Taron Egerton selber singt. Da tauchte das erste Mal auf, ausgerechnet bei dieser Szene. Und was anderes, was Dexter Fletcher sehr gut macht, mit einem wahnsinnigen Augenzwinkern, es gibt im Original, da nehmen die kein Blatt vor den Mund. Da ist es die ganze Zeit fuck, 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 fuck.
Ja gut, so spricht der Elton John auch gerne, ne?
Nö, also und das ist, also im Original hört man das. Also, auf Deutsch haben sie es auch sehr, also wirklich also angepasst und dann ist es halt scheiße hier, scheiße da und verflucht nochmal und sowas. Also das ist, die Synchro ist gut geworden, vielleicht kann ich das auch kurz sagen. Die ist wirklich gut geworden. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es nicht funktionieren würde. Die Songs selber sind nicht synchronisiert, klar. Also okay, das bleibt, das ist der Originalgesang. Und da gibt es eine Sexszene, also eine homosexuelle Sexszene in diesem Film. Also nicht nur eine, es gibt mehrere. Und
es geht ja auch um Elton John, ne?
Genau, und sie sind halt um richtig nackt. Und es gibt die ein oder andere Sequenz auch, wo man halt sieht, wo der, wie heißt denn das hier? Blowjob.
Ja, Blowjob, sagst du.
Blowjob, wir müssen es einfach aussprechen. Ja. Und nochmal zurück zu dieser Sexszene, die wirklich toll ist. Und was macht Dexter Fletcher? Er lässt die Kamera wie in so einem alten Hollywood-Film von diesen wirklich wahnsinnig nackten Männern, ja, die da wirklich grafischen Sex haben, aufs Fenster schwenken, auf die Vorhänge, so wie man das früher gemacht hat.
Ja,
das
so kennt man.
Früher gab es ja keine Sexszene. Genau, der Anstand. Es gab ja keine Sexszene in Hollywood früher. Ne? Die haben sich übereinander gebeugt, haben sich geküsst und dann
wurde weggeschwenkt.
Wurde schon so weggeschwenkt aufs Fenster und meistens haben sich die Vorhänge noch so ein bisschen bewegt und so. Das ist, das hat mir sehr gefallen. Und das ist wirklich, also das hat er so gut gemacht, also dieses Gefühl dafür zu haben. Jetzt kommt's, wenn man das hört, Elton John, ja, so laut und bunt, ne, und hatte immer sein Theater da auf der Bühne gemacht, dann würde man vielleicht denken, dass auch der Film irgendwie die ganze Zeit das transportiert. Der zeigt diese Szene, diese ganzen Kostüme, was er halt auch für einen Wahnsinn da hatte, irgendwie mit seinem riesen Hahnenkamm auf dem Kopf und seinen Brillen und so weiter. Zeigt aber eben im Hintergrund, dass er ein wahnsinnig zerrissener Mensch war.
Naja, klar.
Durch die Familie. Keine Liebe vom Vater, keine Liebe von der Mutter. Die einzige Person, die ihn unterstützt hat, war seine Großmutter, die halt gesagt hat, Junge, ich bringe dich zum Klavierunterricht und so, ich helfe dir hier und dort und so. Aber ansonsten hat er eigentlich die ganze Zeit nur von anderen auf die Fresse bekommen. Das hieß immer, du kannst nichts und sowas, was soll aus dir werden und so und bla bla bla. Und besonders schlimm eben mit seinem Vater und mit seiner Mutter. Und dadurch, dass er auch, der hat ja seine Sexualität jahrzehntelang verborgen. Der hat ja auch noch geheiratet ich glaube, es war Ende der 70er oder Anfang 80er, ich weiß es nicht genau. Hat er ja seine Produzentin da geheiratet und wie lange waren sie verheiratet? 5 Minuten, bis das Ding auch aufgeflogen ist, ne? Und bis er da mal wirklich sein Coming-out hatte. Und der Film, ist es ein Spoiler, wenn man das sagt? Wann er endet? Weil der zeigt jetzt nicht, also wir sehen nicht, wie er sich hinsetzt und die Musik zu König der Löwen schreibt. Also das sehen wir nicht. Ja, also der endet davor. Ich hab's jetzt einfach gesagt. Also der Film endet quasi an dem Punkt, an dem er sich wieder einkriegt.
Ja, das macht ja auch Sinn, weil das sind ja die bewegten Zeiten gewesen. Inzwischen ist ja Elton John auch irgendwie gefasster. Das ist ja dann auch nicht mehr so für so einen Film spannend, ja. Genau. Also dass es ihm besser geht. Und diese, sagen wir mal, psychisch schweren Zeiten, diesen Thema des Films.
Genau, ganz genau. Und zwar sehr, sehr großes Thema des Films. Und das ist das, was ich sagen wollte. Der Film ist streckenweise wirklich dadurch wahnsinnig traurig und deprimierend. Mhm. Auch wenn da ganz viel buntes Zeug auf der Leinwand passiert. Und das ist halt wirklich auch die Genialität des Regisseurs. Diese Kombination aus beidem. Man sitzt da, hat den verrückten Elton John auf der Bühne, aber eine Sekunde vorher hat er Backstage noch gesessen und halt irgendwie mit dem Selbstmord gespielt.
Und dann geht er raus und
geht aber auf die Bühne und hat er seine Performance abgeliefert. Und das war ja wirklich, also das war ja großartig, wie er das gemacht hat. Er wusste, was er zu tun hat. Und das ist auch schön, ist, natürlich könnte man da sitzen und denken, ja, also er fand es blöd, ja, mit dem Kostüm und es hat ihn fertig gemacht und er war gar nicht so drauf, aber wir fanden es doch alle toll. Ja, aber es gibt einen Moment im Film, in dem er halt auch zugibt und sich dem hingibt und sagt, ja, das mag schon sein, dass ich da nicht gut drauf war, aber ich habe das ja auch geliebt. Also das ist jetzt nicht so, dass er nach 50 Jahren halt sagt, das war alles nur Verarsche und ich habe das wirklich nur gemacht mit der Kohle wegen. Er hat das schon, er hat ja diese Bühnenperson kreiert und hat das halt gelebt und das hat es halt gemacht und so sollte es auch sein. Er bereut da nichts.
Das war bei David Bowie genauso, dass er diese Kunstfiguren erschaffen hat, auf die Bühne gegangen ist und das ist ja auch ein Teil der Performance, finde ich.
Genau.
Und das ist ja auch Ausdruck eines Künstlers und ich glaube, du musst auch dieses Gen haben, wenn du auf die Bühne gehst, dass du dann wirklich, wenn das Rotlicht angeht, sozusagen auf Bam bist, ne?
Genau.
Und das hat er immer gemacht.
Genau.
Witzig ist ja auch, dass er mit Billy Joel gut befreundet ist. Ne? Mhm. Das ist ja Mr. Piano aus den USA
ja.
Und Mr. Piano aus England. Und der hat ja auch schwere Alkoholprobleme gehabt. Und später war es so, dass Elton John ihm immer geholfen hat.
Mhm.
Und jetzt habe ich letztens gelesen, warum ich das erzähle. Die beiden wollen, glaube ich, im Herbst zusammen auf Tour gehen. Das finde ich echt abgefahren.
Ja. Ja, also die haben ja mal eine Tour zusammen gemacht, aber eigentlich will ja Elton John aufhören.
Ja, aber irgendwie wollen die beide nochmal ein paar Songs zusammenspielen.
Echt? Na, dann sind es aber so Special Performances, weil eine Tour wird er nicht mehr machen. Er hat ja jetzt das groß angekündigt, das ist jetzt seine Abschiedstour, die er alleine macht.
Mhm.
Und dann machen sie höchstens nochmal Konzerte zusammen. Ich weiß, dass sie es vor einer Weile schon mal gemacht haben.
Irgendwo gelesen.
Gut. Der erste Auftritt, den er gehabt hat in Amerika, war im berühmten Troubadour in L.A., den kennen Musikkenner halt auch, diesen Laden. Das war der Laden, wo Neil Diamond, Neil Young und so weiter aufgetreten sind. Und auch die Beach Boys und so weiter. Und das war, und da hat er seinen Durchbruch gehabt in Amerika.
Mhm.
Und das ist dann die erste Szene in dem Film. Also vorher gibt es auch schon wahnsinnig gute Szenen. Aber das ist dann eine Szene, wenn der spielt Crocodile Rock. Und bei dem la 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 la, da passiert etwas auf der Leinwand. Und das war auch in der letzten Vorführung, in der ich war, mit normalem Publikum. ein Moment, wo wirklich die Leute und sich gefreut haben, wie das inszeniert ist. Was da passiert, also das muss man sich dann im Kino angucken. Und das ist ein wirklich toller Moment, an dem man auch nochmal sieht, das ist dann der Fantasy-Musical-Aspekt von dem, was dann da geschieht. Taron Egerton, ja, als Elton John ist wirklich toll. Jetzt hat nun gerade Rami Malek seinen Oscar für Freddie Mercury bekommen.
Mm, wird schwierig.
Sie sollten ihn auf jeden Fall mindestens für einen Golden Globe nominieren und das muss anerkannt werden, was er da macht, was er da für eine Arbeit leistet. Denn der junge Taron Egerton, der verschwindet da. Du siehst dann Elton John.
Mm-hmm.
Du bist in der Geschichte von Elton John. Jamie Bell als Bernie Taupin ist mit dabei. Richard Madden von Game of Thrones spielt den John Reed, seinen Manager, der ihn halt mit Sex sozusagen gelockt hat und ihm die große Liebe vorgespielt hat und ihn dann aber halt einfach nur wirklich benutzen wollte. Das ist auch sehr, sehr, sehr toll gemacht. Bryce Dallas Howard spielt seine Mutter. Englische Kritiker haben gesagt, sie ist wahnsinnig fehlbesetzt. Das sehe ich gar nicht. Sie macht es sehr, sehr gut. Und das ist wirklich eine tolle Darstellung. Und ich habe den Film mit meiner Mutter und meiner Schwester sehen können.
Ja, interessant.
Und meine Schwester ist sowieso wahnsinnig nah am Wasser gebaut. Aber die Auflösung des Films, wenn er mit sich im Reinen ist, ja, also die rührt zu Tränen. Und nochmal, ich will mich nicht andauernd wiederholen, aber nochmal, Dexter Fletcher schafft es, die Tragik und die Komik beziehungsweise das Übertriebene von Musicals perfekt zu verbinden.
Mhm.
Wenn man Musicals nicht mag, hat man ein Problem mit dem Film.
Ja, okay.
Ansonsten,
man geht nicht in einen Musikfilm, wenn man nichts
mit. Na, du kannst ja Elton John-Fan sein, wahnsinniger Elton John-Fan, freust dich, dass du endlich mal was über sein Leben siehst, aber bist kein Musical-Fan.
Das wird dann einem trotzdem gefallen.
Denke ich auch, ja. Aber wenn man eben Musicals komplett abgeneigt ist, dann wird man seine Probleme haben. Ansonsten,
Message understood, ja.
Ja, wollte ich ja bloß auch.
Gut, also das klingt alles sehr gut. Du darfst noch deine Coolmänner vergeben.
Ja, 5 ist das höchste. 4.
Nicht mehr?
Nee. 4. Richtig, richtig solide, gute 4. Denn Elton John, also am Ende habe ich mich über alles gefreut, war dann aber war dann aber nicht so bewegt, wie ich zum Beispiel am Ende von Bohemian Rhapsody war, weil ich vielleicht mit Freddy noch mehr verbinde. Ja, okay. Ich weiß, man soll einen Film immer für sich alleine stehen sehen. Ich weiß. Aber das sind mit einem Lächeln und einem großen Herzen gegebene 4 Punkte. Für 5.
Ja, ist ja okay. 5 ist ein Meisterwerk. Und dann sagst du, es ist ein super Film, aber es ist noch kein.
Genau, es ist ein super
Mega Meisterwerk.
Genau, also weil.
Also ich habe jetzt Bock, mir den Film anzugucken.
Unbedingt. Ja. Und ich weiß, dass du das lieben wirst. Das weiß ich.
Gut, okay. Dann kommen wir zu Film Nummer 2. Wir haben ja heute nur 2.
Ja.
Und da, ja, das hat nichts mit Musik zu tun, eher mit Laut und Krach.
Das hat auch mit Musik zu tun, ja, genau. Weil ein Song von den Pixies dabei ist, beziehungsweise Frank Black heißt er, ne?
Frank Black, also sagen wir kurz, wie er heißt. Godzilla 2, King of Monsters.
Ja. Die alten Toho-Filme, die japanischen Godzilla-Filme. Mhm. War das so dein Ding? Hast du das geguckt? Ja,
natürlich als Kind. Ja. Das war in den 70ern. Ich hatte sogar einen Freund, was war das?
VHS.
VHS,
Video genau. 2000, genau. Betamax.
Ja, genau.
Das sowieso im Fernsehen ganz viel gesehen, aber ich habe die sogar im Kino gesehen. Im Allegro, das ist ein Kino in Berlin-Steglitz gewesen, in der Bismarckstraße. Gibt es schon lange nicht mehr. Da ist ein Supermarkt drin inzwischen, soweit ich weiß. Und da konnte man Filme so für 2 Mark oder 3 Mark sehen. Da habe ich sowas wie Ben Hur auch gesehen oder Der kleine Muck oder sowas. Oder auch Star Wars damals. Oh. Nicht die Uraufführung, so alt nur auch wieder nicht. Aber eben dann die Wiederaufführung und eben auch Godzilla-Filme. Und diesen ganzen Käse, ne? Also dieses so Godzilla gegen Mecha-Godzilla und King Kong.
Die Figuren waren ja so aus Knete irgendwie gemacht und total schlecht. Naja, oder schlecht
Typen halt im Gummianzug, die halt durch eine Pappmaché-Stadt laufen. Richtig. Und dann hast du ein paar Japaner, die auf der Straße halt, oh mein Gott, ich laufe weg. Hilfe, Vorsicht, ja. Vorsicht und sowas. Und wir haben es als Kinder geliebt, wobei es auch diesen einen Film gab mit diesem Umweltmonster, was sich aus dem ganzen Umweltdreck geformt hat. Kannst du dich daran erinnern?
Ich erinnere mich, ich habe, glaube ich, alle gesehen.
Und da habe ich so eine Angst gehabt vor diesem. Das hat mich
Umweltverschmutzung.
Ja, genau.
Das Monster der Umweltverschmutzung.
Genau, weil ich nämlich wusste, Umweltverschmutzung gibt es ja wirklich. Mhm. Und vielleicht gibt es ja dann auch so ein Monster. Und jetzt haben wir also Godzilla 2 King of Monsters. Das ist die Fortsetzung des 2014er Godzillas. Und spielt auch in demselben Universum wie Kong Skull Island, der ja jetzt lief vor ein paar Jahren. Und es ist das Monsterverse, ja, es ist nicht das MCU, das Marvel Cinematic Universe, sondern es ist das Monster-Universum im Kino und die spielen jetzt alle zusammen und, gut, wie sagen wir das jetzt? Also die Story ist Murks.
Ja.
Ja. Die Charaktere sind irgendwie aus Pappkarton geschnitten, das ist also so stereotypische, klischeehafte Charaktere und der sogenannte MacGuffin, wir wissen alle, was ein MacGuffin ist.
Nein.
Das ist, ich glaube, Hitchcock war derjenige, der das Wort kreiert hat. Der MacGuffin ist quasi ein Objekt in einem Film. Ja, in Indiana Jones zum Beispiel ist es dann die Bundeslade gewesen. Das war der MacGuffin. Aha. Weißt du, also das ist dann irgendein Gegenstand. Nicht sein Hut. Nee, nicht sein Hut, sondern eher der Schatz, der nach dem gesucht wird. Mhm. Oder das Mädchen, das entführt wurde oder und so weiter. Ne? Und der MacGuffin in diesem Fall ist ein Gerät, da will ich nicht zu viel verraten, aber man kann dann mit den Titanen reden.
Mit den Titanen?
Naja, also so werden die in diesem Film genannt, die Monster. Man kann mit denen kommunizieren und das ist halt alles also übertrieben und dumm. Und die Story ist, dass halt ganz viele Monster plötzlich auftauchen, nachdem Godzilla aufgetaucht ist und es werden immer mehr und die wollen rausfinden, welches Monster irgendwie der König von allen Monstern ist, welches Monster für uns arbeitet, also für die Menschheit, oder welches Monster die Menschheit vernichten will.
Wie viele von den Dingern gibt es?
17 und ansteigend.
Schon ein bisschen schräg, oder?
Hey, 17 Monster und ansteigend.
17 Monster und schräg. Also der Film ist absoluter Blödsinn.
Und das höre ich schon so langsam raus. Ja.
Und ich habe jede Sekunde geliebt.
Weil du dir den alten Mist auch schon reingezogen hast.
Das war so großartig. Ich habe die ganze Zeit grinsend da gesessen und habe mich über alles gefreut. Über dumme, hölzerne Dialoge, über Witze an den falschen Stellen.
Muss was mit dir zu tun haben.
Dass die Schauspieler halt, der Schauspieler war wohl der Meinung, er ist in einem Shakespeare-Film, der Schauspieler war wohl der Meinung, er ist in einem Monsterfilm, der hat gedacht, er ist in einer Komödie, aber das ist alles egal. Dieser Film ist so toll. Wirklich. Michael Dougherty, der Regisseur, der hat Krampus gemacht, über dieses Weihnachtsmonster, einen Film, den ich überraschend gut fand.
Das ist kein Weihnachtsmonster, das ist ein Brauch im Süden.
Ja, aber der ist ja zur Weihnachtszeit, ja, Mensch, hier dieses komische. So. Ja, damit musst du dich besser auskennen.
Weiter?
Was auch immer. Weiter.
Weitermachen.
Das macht alles so ein Spaß. Das ist wirklich, ich habe mich gefühlt wie der 12-jährige Junge, der damals, oder 9 Jahre oder wie alt auch immer ich gewesen sein mag, der im Kino gesessen hat und wirklich gebannt auf die Leinwand starrt und vergisst, dass ein Typ in einem Gummianzug durch eine Pappmaché-Stadt läuft.
Das ist aber jetzt sehr subjektiv, weil eine Frau würde vielleicht sagen, der Teufel trägt Prada, da habe ich so einen Spaß. Ne?
Ja, ja, und?
Ja.
Und?
Also ich wollte damit sagen, dass du damit einem 14-jährigen Mädchen jetzt keinen Gefallen tust, wenn du den Film so empfiehlst, weil das ist sehr subjektiv, das wollte ich damit sagen.
Ja, die soll zu Hause bleiben. Das ist mir doch egal. Wie ich ja gerade eingangs gesagt habe, wer keinen Bock auf diesen Film hat, muss in diesen Film auch nicht gehen. Mhm. Das ist doof und blödsinnig und übertrieben. Und
deswegen ist es so toll.
Und das ist wirklich, wirklich toll. Das ist, du kannst ihn gar nicht vergleichen mit anderen Filmen. Das ist quasi wie ein Ride in Disney World. Das hat eine ganz andere Struktur. Das ist in dem Film von 2014 haben sich die Leute ja noch drüber aufgeregt, dass Godzilla ja gar nicht so viel zu sehen ist in dem Film. Ich glaube nur 8 Minuten insgesamt bei einem über 2-stündigen Film. Und das war ja aber damals der Ansatz des Regisseurs, dass er so quasi, weißt du, high-mäßig, ne? Die ganze Zeit wirst du so angefüttert, Spannung so geteased. Und dann erst am Schluss gibt es diesen großen Hau drauf und Schluss. Und in diesem Film passiert das 2 Stunden lang. Von Anfang an sind die Monster da und die sind natürlich so toll gemacht, so toll designt und die Spezialeffekte sind gut. Natürlich wird kein 14-jähriges Mädchen sagen, ach ja, dann nehme ich jetzt meine Barbie-Puppen und dann gucke ich mir jetzt Godzilla. Das war jetzt sehr, tut mir leid, es war jetzt sehr klischeehaft, aber und sexistisch wahrscheinlich auch noch, aber
juhu.
Wenn Mensch gerne Spektakel auf der Leinwand erlebt und die rennen doch auch in Transformers und so weiter, ja, genau. Das gucken die sich doch alles an und übrigens auch Mädchen wie Jungen, also das ist jetzt nicht allein auf Jungs, dann gucken die sich auch so einen Quatsch an.
Unser Planet wird zugrunde gehen. Und wir ebenso. Es sei denn, wir rufen Godzilla.
Ja klar, laden wir ihn doch auf ein Bier ein.
Nein, diesmal kämpfen wir mit.
Unser Planet wird zugrunde gehen, rufen wir Godzilla. Vielleicht wäre das auch eine Lösung für die Politik heute. Klimawandel und so weiter.
Ganz ehrlich.
Einfach mal Godzilla rufen.
Mal so ein Godzilla, der hier mal durch...
würde vielleicht nicht schaden.
Durch die eine oder andere Stadt läuft und die Leute, die sich da versammeln und gegen Ausländer demonstrieren, vielleicht mal einmal auf den Kopf tritt.
Ja.
Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Genau.
Pass auf. Du und deine Antipathie jetzt gegen diesen Film jetzt, ja, die ich irgendwie da so raushöre. Das ist kein normaler Film. Ich muss das nochmal auf den Punkt bringen. Das ist quasi, guck mal, Mädchen, um jetzt das nochmal zu nehmen, ja, Mädchen, Frauen und was
hat die... Mädchen mal in Ruhe.
Du hast damit angefangen.
Das war ja nur ein Beispiel.
Ja, pass auf.
Verdammt nochmal.
Die gehen ja auch nach Disneyland und fahren mit einer Achterbahn, die im Dunkeln spielt. Gehen in die Star Wars Achterbahn. Ja, obwohl sie vielleicht die Filme blöd finden, haben aber Spaß in einer Achterbahn und finden es toll mit Loopings. Ja,
ich hab's schon verstanden, das ist einfach bunte Unterhaltung.
Und zwar aber auf höchstem Level. Das ist genial, was die gemacht haben. Das ist der Feuilleton und wie sie alle heißen, den ganzen Klugscheißer. Ja, ich finde aber, die Charakterentwicklung ist nicht so gut.
Naja, wie soll die auch?
Also der Symbolismus irgendwie so, also dass die Menschheit ist die Krankheit auf diesem Planeten. Ja, ist toll. Ich könnte auch 2 Stunden lang damit verbringen und halt irgendwie die ganzen Schwachpunkte des Films aufzuzählen oder eben halt sagen, dass es genial ist, wie es gemacht ist. Die Musik ist so übertrieben. Bear McCreary hat die gemacht. Ein toller, toller Komponist. Der weiß, was er hat. Da ist viel mit Percussion und die Trommeln röhren die ganze Zeit durch die Gegend und ganz viel Chor. Und am Schluss im Abspann gibt es halt einen Pixies-Song, halt einen neuen, der Godzilla heißt und singt über Godzilla. Und das ist einfach alles geil.
Mein Highlight. Okay, gut.
Das ist einfach alles geil. Das ist einfach toll.
Bevor du jetzt gleich wieder sagst, ich muss gehen und vorher vielleicht sogar noch 4 Coolmänner vergeben solltest, dann muss ich gehen.
Ja.
Also wie viele?
Wieso musst du dann gehen?
Ich finde das dann völlig übertrieben.
Ja, wieso?
Ja, also, sag mal. Wenn du Elton John und Rocket Man 4 Coolmänner gibst, dann kannst du nicht Godzilla auch 4 Coolmänner geben. Es geht nicht. Dann musst du 3,5 machen.
Ja, stimmt, mache ich auch nicht.
Gut.
Es ist ein
fünf Cool-Männer.
Es ist ein Zwei-Sterne, es ist ein Zwei-Cool-Männer, Zwei-Sterne, ein Zwei-Cool-Männer-Film. Aber das Kinoerlebnis ist fünf Cool-Männer.
Oh, das ist mal ein Spannungsfeld.
Toll, wirklich, wirklich toll. Fünf Cool-Männer.
Also eine Dreckstory, aber einfach ein total geiler Film.
Genau. In aller Ernsthaftigkeit, ne? Wir quatschen hier so ein bisschen rum und machen unsere Witze vielleicht und stacheln uns an. Rocketman, du kannst ja beide Filme nicht vergleichen. Rocketman ist ein wahnsinnig tolles Kinomusical mit einer tollen Geschichte und tollen Darstellung und wirklich natürlich grandioser Musik, klar.
Und das sind tolle Effekte.
Und bei Godzilla 2 ist es eine wahnsinnig tolle Achterbahnfahrt im Kino. Guckt das auf der größten Leinwand, die ihr kriegen könnt. IMAX, was auch immer. Oder baut euch vier IMAX-Kinos, vier Leinwände zusammen, um das zu sehen. Ihr werdet die ganze Zeit grinsen. Und das ist egal. Es gibt immer wieder tolle Filme, die haben auch ihre Fehler und so weiter. Und dann regt man sich darüber auf. Aber dann kann man sagen, na, der Rest gefällt mir aber so gut. Wir könnten doch auch bei Avengers Endgame uns 1000 Sachen rausnehmen, bei denen wir sagen, na, das finde ich aber blöd.
Ja, habe ich das gleiche Problem mit. Aber
ja,
das
genau,
ist meine Meinung.
So, und in diesem Fall ist es wirklich als cineastisches Event.
Ich verstehe.
Als Kino-Event ist das bis jetzt, es ist mir egal, was diese Leute sagen, ist das bis jetzt das Beste, was ich in diesem Jahr erlebt habe. Deshalb, und ich meine das ganz ernst, deshalb fünf Cool-Männer, weil das in diesem Jahr das beste Kino-Erlebnis bis jetzt war. Avengers war mir zu lang an bestimmten Stellen. Ein genialer Film. Aber hier geht 132 Minuten und ich habe keine Sekunde davon Langeweile gehabt.
Alter.
Keine Sekunde.
Du kommst jetzt mit fünf Dingern um die Ecke.
Ich komme mit fünf Dingern um die Ecke.
Kannst du
nach Hause gehen. Jeder Film.
Aber ich habe eine Sache verstanden. Guck dir den auf 70 mm an, weil das ist ein echter Kinofilm.
Genau.
Ne? Und das hast du ja auch nicht so oft.
Auf deinem iPhone hier irgendwie illegal runtergeladen.
Also viele Filme kann man sich ja tatsächlich später auf DVD angucken. Es geht in Ordnung. Aber es gibt halt auch Filme, die für die große Leinwand gemacht sind. Und der gehört auf jeden Fall mit dazu.
Genau. Nochmal in dem Zusammenhang von jeder Film steht für sich alleine. Nur weil ich vier Cool-Männer für Rocketman gebe, heißt das nicht, dass ich weniger für Godzilla 2 geben muss.
Aber wenn die Story Grütze ist, dann müsstest du doch einen abziehen.
Nee, muss ich nicht.
Nee, du musst eigentlich gar nichts.
Nein, muss ich nicht. Dankeschön. Ich muss los. Okay. Das muss ich, gut. Aber...
Also du lässt mich verstört zurück und ich freue mich auf nächste Woche.
Ja, ich mir auch.
Also du bleibst bei den fünf.
Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.